Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel. Ich schlürfe hier gerade meinen Kaffee und ich bin völlig überrascht. Es ist 7.43 Uhr und der Micha war pünktlich da. Guten Morgen.
Schockiert. Und schockiert sogar, ist der Herr Raumer.
Ja, und sogar der Dom, unser Gast, der war auch pünktlich da und ist in aller Herbertsruhe aufgestanden. Guten Morgen.
Es ist Morgen. Guten Morgen. Es ist ganz furchtbar, wir haben keinen Kaffee mehr und ich trinke Einschlaftee. Ich will, dass das alle wissen, dann ne, haben alle die gleichen... Guten Morgen. Ja.
Ach, es ist schlimm mit euch, morgen frühstücken. Frühstücken wäre geil. Podcasten nicht ganz so gut am Morgen. Aber es muss ja einen Grund haben, dass ihr so begeistert, in Anführungsstrichen, früh aufgestanden seid. Da muss es ja ein Spiel geben heute als Thema, was euch total begeistert. Was geht's denn heute, Dom?
Heute geht es um Uncharted, anlässlich der veröffentlichten Uncharted Super Mega Awesome Collection. Yeah. War das richtig? Bin ich zum richtigen Spiel hier?
Ja, aber deine Begeisterung hört sich so gespielt an.
Nee, ich bin tatsächlich auch so früh, ich wollte unbedingt dabei sein, nachdem ich eingeladen wurde übrigens, weil ich schon wusste, also geahnt habe, dass sowohl Micha als auch Daniel die Serie sehr gut finden. Und ich habe die tatsächlich jetzt erst mit der Uncharted Collection entdeckt, nachträglich. Und ich finde es nicht so gut. Und ich freue mich darauf zu erfahren, warum ich falsch liege.
Du hast sie früher nie gespielt?
Nee, tatsächlich. Ich habe auch nochmal nachgedacht, wieso. Und mir hat immer die Konsole gefehlt. Und 2006, als der erste erschien, da hatte ich gerade zum Beispiel Abschlussball in der Mittelstufe. Und da waren so Themen wie Mädchen auch interessant. Und da hatte ich keine Zeit dafür irgendwie. Und lustigerweise, als Teil 2 rauskam, da hatte ich genau also sehr viele Probleme mit diesem Mädchen vom Abschlussball von 2006. Und mir fehlte tatsächlich einfach da auch wieder die Zeit, der Kopf und Energie. Und beim dritten Teil habe ich tatsächlich einfach nur die Konsole nicht gehabt. Da ging das an mir vorbei.
Du hast einfach immer nur die Konsole nicht gehabt und erzählst jetzt irgendwas von deiner wilden Jugend mit Drogen und Frauen und sowas. Und in Wirklichkeit bist du halt einfach alleine zu Hause an deinem PC gesessen. So klick, klick. Ach, ja, ich würde jetzt total gerne Uncharted spielen, aber ich habe ja keine PlayStation.
Ach je.
Na gut, Micha, Uncharted Collection, Teil 1 bis 3, alle bisher nur für PS3 erschienen, haben wir alle auf der PS3 auf jeden Fall mitgemacht, ne?
Boah, also den ersten habe ich viel später gespielt, den habe ich mir irgendwann mal, weil der im Angebot war, per Asia oder so importiert, ich hatte keinen Plan, was Uncharted ist, habe es nie gespielt und war, ehrlich gesagt, auch, als es dann hier stand, nicht so angefixt. Ich habe den ersten tatsächlich erst gespielt, nachdem ich den zweiten gespielt habe, weil alle Welt den zweiten so gut fand und ich dachte, wow, was ist das? Du musst ihn dir mal angucken. Und deswegen habe ich die nicht in der richtigen Reihenfolge gespielt. Aber ja, davon abgesehen habe ich die tatsächlich alle auf der PlayStation 3 gespielt und das mit einer großen Begeisterung und Wonne, die mir nicht oft so teil war auf der PlayStation.
Das wundert mich aber jetzt tatsächlich auch, muss ich sagen, weil Uncharted 1 war damals, da war die PlayStation ein Jahr alt, ein halbes Jahr, also da war die gerade frisch, mehr oder weniger. Und dann war so, boah, Naughty Dog und die waren ja eher so Ratchet & Clank und das war ja alles... Ich sag mal, keine schlechten Spiele, aber halt eher so Kinderbunti. Kinder ist jetzt falsch, das bitte streichen, aber halt so bunte Jump'n'Runs und sowas. Und dann kommen die auf einmal her, machen so ein Tomb Raider meets Indiana Jones Ding und dann schaut es aber auch noch unverschämt gut aus für die PS3. Also das war, finde ich, so der erste Titel, der dann rauskam für die neue Konsole, der mal so gezeigt hat, was die alles kann. Deswegen habe ich das tatsächlich von Anfang an begleitet und war schon immer ein großer irgendwie Uncharted-Fan.
Ja, ich habe mir den PlayStation 3 erst später gekauft.
Ach so, okay.
Also ich weiß jetzt auch nicht. Also ich habe mir die.
Jetzt musst du auch die Mädchengeschichten auspacken.
Weiß nicht. Ich fand es ja auch mehr so die Xbox 360-Geschichten, was ja durchaus ähnlich ist wie Mädchengeschichten. Aber es ist, ich habe mir die.
Michael ist mit seiner 360 zum Abschlussball gegangen. Da gibt's jetzt auch so ein Foto.
Die hat sich dann auch später Probleme. ich hatte tatsächlich nicht direkt beide Konsolen zum Launch. Also zumal die PlayStation ja am Anfang mehr so einen etwas roughen Start irgendwie hatte, als sie damals rauskam und die war ja auch sehr teuer, das war ja damals noch die Fat Lady das ist fette, der Monolith, also 2001 die Konsole. Und das war einfach damals zu teuer, da habe ich mir, glaube ich, auch zuerst eine Xbox gekauft.
Ja,
gut. Hätte ich andersrum machen sollen, weil die Xbox ging dreimal kaputt und die PlayStation nie. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, okay, das stimmt. Die hatte tatsächlich eben Probleme, die PS3 zum Anfang, weil sie eben einfach viel teurer war. Sie hatte den Nachteil, dass die Xbox dann halt zu dem Zeitpunkt schon länger draußen war. Dann gab es ja am Anfang diese komische Phase, dass nicht alle Spiele sofort kamen. Also was man heute bis auf die Exklusivtitel ja gar nicht mehr gewöhnt ist, dass hier irgendwie Sachen mal für die eine Konsole gar nicht kommen, sondern jetzt ist es halt so, im Regelfall erscheint alles Multiplattform. Mhm. Es waren andere Zeiten. Dom hatte da noch Mädchengeschichten und
was ist das denn?
Da kann er müde lachen. Okay, alles klar. Jetzt hier Klappe. Also Uncharted. Ist ja ganz interessant, dass Dom dann quasi da jetzt mal frisch rangegangen ist. Wir auch vielleicht mit unterschiedlichen Voraussetzungen kannten aber die Serie von früher. Und in dieser Uncharted Collection sind jetzt die Teile 1 bis 3 drin. Es fehlt leider, aber da können wir vielleicht später nochmal was dazu sagen, der Vita-Teil, dieser Golden Abyss. Mhm. Der ist nämlich eigentlich auch ganz cool. Den hätte man noch reinpacken können, aber gut, andererseits ist es wahrscheinlich deutlich mehr Aufwand, einen Vita-Titel auf die PS4 zu portieren, als diese alten Spiele von der PS3 jetzt nur eine Generation höher zu upgraden. Mhm. Okay, dann sind die alle auf der Disc. Dom, was waren so deine ersten Gedanken, als du da Teil 1 gespielt hast? Weil du bist wahrscheinlich natürlich mit dem Problem rangegangen, boah, das wird das beste Spiel aller Zeiten, weil das ist total gehypt.
Ja, zum Glück gar nicht, weil ich habe da, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich habe mir das irgendwie über die letzten Jahre so reingedrückt. Wenn ganz viele Leute sagen, irgendein Spiel ist super geil, dann bin ich irgendwie, ohne es zu wollen, schon mal skeptisch so. Und das finde ich, also das ist eigentlich erstmal was Gutes so für mich, für meine Arbeit auch. Und als ich das Spiel angemacht habe, war ich tatsächlich erstmal richtig positiv beeindruckt, und zwar vom Hauptmenü. Das liegt nicht daran, dass es irgendwie super schön aussieht, sondern weil ich da zum ersten Mal richtig den Soundtrack gehört habe und dieses Theme. Und das war richtig gut, das gefiel mir. Das hatte sowas von so einem Abenteuerfilm, die es heute irgendwie gar nicht mehr so viel im Kino gibt, aber so einem Indiana Jones Film oder irgendwie so ein wie heißt das, Tote am Nil? Nein, dieser Film, wo Leute am Nil sterben. Ich weiß es auch nicht, aber es hat was von so einem Abenteuerflair gehabt, so dass ich schon lange nicht mehr gehört und gesehen habe. Und da hatte ich erstmal richtig Bock. Und dann habe ich halt mit Teil 1 losgelegt und die Ernüchterung folgte auf schnellem Fuß. Aber ich weiß nicht, ob ich da schon direkt einsteigen soll oder ob ihr nicht noch was erzählen wollt.
Nee, steig mal ruhig ein.
Ja, also ich kannte Nathan Drake halt schon als Charakter so von dem, was man natürlich so mitbekommt, auch vom dritten Teil und wie der so sein soll. Also er ist wie so ein, ne? Er kommt mir vor so ein bisschen wie das Videospiel-Äquivalent mittlerweile zu Chris Pratt. Also er ist so, er wird so als er ist halt gut aussehend, einfach so ein Typ, den man halt als attraktiv beschreiben würde. Aber gleichzeitig hat er so ein bisschen so dieses Trottelige, dieses Kindliche und so ein bisschen Verplante. Und das ist so eine Art von Charakterzeichnung, die ich einfach nicht mehr ertrage. So, also es ist so, das hat mich als erstes genervt, so dass er halt von dem, was ich gespielt habe. Er ist halt immer in diesem Schema geblieben und das hat mich einfach furchtbar genervt. So, da hat es schon angefangen, mich zu verlieren, muss ich sagen. Wie findet ihr denn den Charakter so?
Also, ich finde den eigentlich relativ cool, weil ich auch, natürlich kann man jetzt sagen, natürlich ist es auch ein klischeehafter Charakter und dieses, der Abenteurer, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat und am Ende das Mädchen kriegt, ist natürlich jetzt auch eine klischeehafte Figur. Ja. Und kann ich nachvollziehen, hat mich jetzt aber nicht so gestört, weder rückblickend noch damals, aber ich war tatsächlich, muss ich zugeben, auch ein bisschen ernüchtert jetzt vom ersten Teil, aber irgendwie aus anderen Gründen. Und zwar ist halt das Problem, Uncharted 1 sah schon auf der PS3 super aus. Und jetzt ist halt der Schritt zur PS4 nicht so ein ganz großer. Also da fällt einem jetzt dieses Grafik-Update irgendwie weniger auf, weil sicherlich, wenn man jetzt die beiden irgendwie nebeneinander in den Vergleichsscreens zeigen würde, würde man wahrscheinlich schon merken, oha, da hinten ist aber irgendwie die Grafik nicht so gut und hier sind die Texturen matschig und es flimmert hier ganz schön an den Kanten, da würde einem sicherlich was auffallen. Aber wenn man jetzt so nur die PS4-Version sieht, dann denkt man sich, komisch, genau so sah das auch in meinem Kopf irgendwie aus. rückblickend. Also da fällt einem kein Grafik-Update auf. Und es gibt auch leider nicht, wie man zum Beispiel bei Halo oder sowas machen kann oder bei anderen irgendwie HD-Remakes, es gibt keine Möglichkeit, in die alte Grafik umzuschalten. Dass man wirklich einfach mal 1:1 sagt, okay, ich drücke jetzt einen Knopf und ah, so sah es früher aus. Okay, krass, und so sieht's jetzt aus. Das ist ja doch ein himmelweiter Unterschied. Und weil das nicht geht, war ich so von der Grafik her so ein bisschen ernüchtert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das Spiel auch besser in Erinnerung als als damals. Nee, ich hatte es rückblickend besser in Erinnerung. Also sprich, ich habe das irgendwie jetzt gespielt und habe mir gedacht, okay, das macht schon Spaß, aber hier sind so ein paar Sachen, die irgendwie dann doch noch nicht so ganz rund laufen und irgendwie habe ich auch das Gefühl, da fehlen so ein paar Sachen, die ich irgendwie in Uncharted drin vermutet hatte. Und das hat sich dann alles erst mit Teil 2 so ein bisschen aufgelöst. Aber ich, da will ich jetzt auch noch nicht zu weit vorgreifen. Micha, wie ging es dir denn mit Teil 1?
Ich finde den super.
Ich finde ihn auch super, aber ich hatte ihn irgendwie noch besser in Erinnerung.
Nee, also ich finde, das ist halt ein Spiel von 2007. Und ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Also der erste Teil hat jetzt mal rein technisch, ne? Also ich gebe da jetzt nicht so viel um die Technik, aber es ist halt eine Neuauflage, deswegen lohnt es sich mal ganz kurz drüber zu reden. Der erste Teil sah damals auf der PS3 noch so ein bisschen ungeschliffen aus. Also Naughty Dog ist ein sehr talentiertes Studio, was das Technische betrifft. Die haben so mit Jack und Dexter und so auch auf der PS2 schon und Crash Bandicoot natürlich auf der PS1 voll die krassen Sachen gemacht. Also die haben halt, das sind alles Trilogien gewesen und mit jedem weiteren Teil der entsprechenden Spielreihen. Also Jack 3 zum Beispiel oder auch Crash Bandicoot 3, sahen einfach unglaublich krass aus für das, was die Hardware so hatte irgendwie. Also die haben es halt, das sind halt wirklich die Meister darin, so Plattformen zu perfektionieren. Aber Uncharted 1 sah damals 2007 halt noch so ein bisschen ungeschliffen aus, hatte so ein paar technische Kleinigkeiten und Probleme, die im dritten Teil alle komplett verschwunden sind. So. Deswegen merkt man in der Collection jetzt auch den Unterschied zwischen dem dritten Teil auf der PS3 und PS4 jetzt nicht so stark, aber dafür bei dem ersten Spiel, weil da am meisten eigentlich auch nachpoliert worden ist. Also wenn man tatsächlich mal Bilder googelt oder mal nachguckt, wie das alte Spiel aussieht, ist es doch ein recht großer Unterschied, weil die da ziemlich viel poliert haben. Also was die im Prinzip gemacht haben, dass das Studio, was den Port übernommen hat, ist, dass die den ersten so angehoben haben auf das Niveau des dritten Teils. Und das fand ich schon ganz cool. Es ist jetzt, sieht jetzt nicht ganz genauso gut aus wie der dritte, aber es ist schon relativ nah dran. Und ich muss sagen, für ein Spiel, das 2007 rausgekommen ist, Ende 2007, und das war ja die Zeit, wo die Leute alle so voll Probleme mit der PlayStation 3 hatten. Da gab es ja halt diese Sales-Ship-Geschichte und alle haben sich die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, mein Gott, was soll das sein? Wir können damit nicht programmieren, wir raffen es nicht. Und es gab viele und jene Probleme. Und vielleicht erinnert ihr euch, immer wenn Multiplattform-Spiele rauskamen, dann war das immer so, dass die 360-Version immer besser aussah, weil die Hardware ein bisschen einfacher zu programmieren war. Und insofern finde ich schon, dass der erste schon mega beeindruckend aussieht. Aber davon abgesehen, ich mag diesen, genau das, was der Dom sagt, den Charakter, das mag ich total. Also ich finde, für so ein Abenteuerspiel passt dieser Charakter eigentlich ganz gut. Also der ist ja total, der ist wirklich wie ein Kind. Also der macht ja auch eigentlich Sachen, die Videospieltypisch sind. Er schießt 1000 Leute am Stück und so und hat trotzdem immer noch diese kindliche Art. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu so einem Abenteuerspiel. Also du gehst ja nicht mit der Erwartung anscheinend dran, dass es dich emotional megamäßig umkrempelt, sondern du willst ja eher so auf eine Abenteuerreise mitgenommen werden. Und man hätte jetzt eigentlich nicht das, wie würde man das am besten in einem Videospiel charakterisieren? Also man kann so einen Charakter wie Indiana Jones würde nicht funktionieren, der Waffen verweigert, dann wäre das Spiel wahrscheinlich ein bisschen dröge geworden. Deswegen haben sie genau diese eine Faustregel von Indiana Jones gebrochen, dass er auch tatsächlich Waffen benutzt. Und sie ignorieren den Fakt, dass der Mensch sich durch 1000 Schieße reinschießt. Also kein Charakter würde das ohne seelischen Narben überleben. Aber ich finde gerade diese Naivität, die funktioniert bei dem Spiel aber auch ganz gut, weil du irgendwie noch so diese Sensation des Wunders behalten möchtest im Laufe des Spielgeschehens. Sonst wäre das wahrscheinlich so wie bei dem Tomb Raider Remake, dass du dich halt fragst, warum? warum leiden diese Figuren in Zwischensequenzen, aber morden sich trotzdem durch sämtliche Gegnerscharen. Und deswegen gefällt mir eigentlich dieser ja inkonsequente, naive Charakterisierung gerade bei Uncharted ziemlich gut.
Also ich finde, ich verstehe echt gut, was du damit sagst, aber ich glaube, es ist halt, hat viel mit dem Mindset zu tun, mit dem man dann so ein Spiel spielt. Ich denke mir halt zum einen, okay, gut, dann ist Uncharted eben dann so ein Abenteuerspiel, wo man auch gut mal den Kopf ausmachen kann und halt einfach so tolle Bilder erleben kann und auch mal so ein paar Schießereien und auch ein paar Rätsel lösen. Aber dafür war dann auf der einen Seite auch der Mix im ersten Teil zumindest nicht so gut, dass ich das wirklich genießen konnte. Also es gab unheimlich langgezogene Schießereien und dann ganz kurz mal einmal Dreieck drücken und ein Rätsel lösen. Und das war auf der einen Seite schwierig für mich, dann mich da wirklich versinken zu lassen. Und zum anderen, wie gesagt, macht mir dieser Charakter halt wirklich Schwierigkeiten. Ich verlange auch gar nicht, dass jetzt so Nathan Drake irgendwie super reflektiert dann sagt so, oh Gott, das ist alles furchtbar, aber wenn er dann auf einem Auto sitzt und den achten LKW in die Luft gesprengt hat und dann aber ruft, die anderen sind ja völlig verrückt geworden, dann denke ich mir schon, also ich kann das fast nicht mehr wegignorieren, diese Diskrepanz zwischen dem Charakter und dem, was er tut. Und es stimmt auch, was du sagst, es war ein echt guter Punkt zu sagen, dass das Medium irgendwie noch keinen guten Weg gefunden hat, die Spielmechanik zu verbinden mit irgendwie einer Charakterentwicklung. Aber das hat mich so sehr gestört im ersten Teil, dass ich am Ende sogar mehr Empathie für diesen Bösewicht übrig hatte, wenn ihr euch noch erinnert. Dieser Typ, der eigentlich optisch oder so gar nicht hervorgehoben ist, der erzählt dann so, ja, wegen dir haben meine Männer schon Angst, irgendwie nachts zum Pinkeln rauszugehen und so, und die müssen in Gruppen gehen und das ist alles furchtbar. Und dann dachte ich mir so, okay, warte, ich will bei dir bleiben, so, was du erzählst, damit kann ich was anfangen, so, ich verstehe deine Probleme, so, aber das Spiel wollte das nicht.
Ja, also die Diskrepanz zwischen, hey, das ist halt ein Massenmörder, das muss man schon klar ansprechen. Und trotzdem sollte es jemand sein, der Sympathie auf sich vereint. Die kann ich schon auch einsehen. Also klassischer Fall von ludonarrative Dissonanz, damit wir das auch mal wieder gesagt haben. Aber das ist ja tatsächlich so ein Musterbeispiel, dass man halt sagt, einerseits ist es ein Abenteurer, mit dem man irgendwie sich ja sympathisieren soll. Und andererseits bringt der einfach Tausende Menschen um, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist halt so ein klassisches Problem, dass man da halt ein Gameplay hat versucht einzubauen, zur Unterhaltung, und das Gameplay ist halt dann irgendwie Baller-Gameplay.
Also ich sehe das aber gerade bei Uncharted sehr entspannt, weil ich habe eigentlich während des gesamten Spiels immer das Gefühl, dass sich das ganze Werk halt gewahr ist. Das ist ein Videospiel. Es gibt diese Regeln des Action-Videospiels, die natürlich so überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben. Es betrifft ja nicht nur die ständigen Schießereien, sondern auch die physikalische Beständigkeit des Nathan Drake, der sehr irgendwie 300 Meter in die Tiefe stürzen kann, 300 Mal irgendwo aneckt und sich trotzdem dann wieder aufrafft, und das hat einfach null mit der Realität zu tun. Und ich glaube, das wissen die auch ziemlich genau. Und ich finde gerade so mit diesen ironischen Unterton, den Nolan North dem Charakter ja auch gegeben hat, bei der Synchronstimme, der hängt immer so ein Der kann ja fast keinen Satz ernst sagen. Also es ist immer ganz komisch bei Uncharted, wenn der tatsächlich mal ernst wird. Also wenn die da irgendwie über irgendwelche Schätze reden so und dann gibt's diesen einen Moment, wo Nathan Drake dann dieses Blitzen in den Augen bekommt und sagt so, oh, der Schatz, das ist ja geil und eigentlich kann ich meine Lebensbestimmung erfüllen, und das sind komischerweise genau die Momente bei Uncharted, wo ich denke, okay, da verlierst du mich, weil diese Videospielironie plötzlich weg ist. Wenn er nämlich aber von einer Explosion zur nächsten hangelt und damit wirklich mit zwei Fingern noch an der Klippe hängt und dann so, oh Gott, was passiert hier? Und dann noch irgendwie im Geigenhumor irgendwie vor sich hin brabbelt, dann finde ich das amüsant, weil er eben halt genau das kommentiert, was so ein Videospiel ja absurd macht. Und also, was im ersten Teil ja nur angedeutet wird, das steigert sich ja mit jedem weiteren. Da passieren Dinge, die haben nicht im Fernsten irgendwas mit der Realität zu tun. Und ich empfinde das durchaus als Stärke. Also das ist auch tatsächlich etwas, was ich dann auch, weil jetzt Tomb Raider, weil ich das vorhin gesagt habe, ich finde, das ist vom Spielprinzip ja durchaus ähnlich und schlägt auch in so eine selbe Ecke. Aber bei Tomb Raider haben sie halt eben, da fällt diese Dissonanz aber auch sehr viel stärker auf, weil da in den Zwischensequenzen ist die Lara Croft halt so ein nettes Mädel, mit der die halt super sympathisch ist, und dann kommen diese Zwischensequenzen und sie schlachtet sich dadurch 20, 30, 40 Leute durch, und sie
bricht es auch. Und bei Tomb Raider ist alles tot ernst. Also genau eben, das wollte ich gerade sagen, sie bricht da überhaupt nichts ironisch, sondern das letzte Tomb Raider nimmt sich tot ernst und es ist alles große Dramatik und großes Leiden, die Leiden der jungen Lara. Und das ist halt bei Uncharted, ich glaube nämlich tatsächlich, dass diese etwas flapsige Art, dieser Nolan North, der das ja dann doch auf eher eine augenzwinkernde Art macht, dass das eigentlich dafür sorgt, wie du richtig sagst, Micha, dass du eigentlich dann auch irgendwie darüber hinwegsehen kannst und halt sagst, ja gut, das ist jetzt ein Videospiel und das ist okay so. Das, was ich jetzt mal noch sagen wollte, ist so Teil 1. Also ich, bei mir ging's so, ich habe gedacht, ja gut, schaust halt mal kurz rein für den Podcast und bums, habe ich dann bis zum Abspann gespielt, weil ich dann, ja, weil ich konnte dann trotzdem irgendwie nicht aufhören. Also das spricht ja schon dafür, dass es einfach irgendwie ein gutes Spiel ist. Was ich aber an dieser Collection total interessant fand, ist, man hat eben dann doch so ein bisschen die Entwicklung auch von Uncharted, die das Spiel genommen hat oder die Serie genommen hat, und die Entwicklung von Naughty Dog auch so ein bisschen gesehen, weil ich finde, Teil 1 ist, wie Dom das auch sagt, noch so ein bisschen arcadig. Also da ist das alles noch so ein bisschen ungeschliffener, du hast teilweise echt lange Moorhuhn-Ballersequenzen und Teil 2, da wird alles ein bisschen ernster. Es wird noch ein bisschen so cineastischer und ich gehe auch so weit, dass ich sage, Teil 2 ist für mich der beste von den ganzen, weil da ist diese Mischung, und da können wir dann vielleicht auch gleich mal dazu kommen, was ich so toll finde und was Dom sich offenbar nicht erschließt, diese Mischung zwischen den einzelnen Elementen, also das Pacing ist so perfekt in den Spielen, finde ich immer. Und Teil 2 macht es wirklich am besten, nämlich, dass er dir immer, wenn du jetzt gerade keinen Bock mehr drauf hast und jetzt sagst, ah, jetzt habe ich aber das 20. Auto in die Luft gesprengt, jetzt muss aber auch mal Schluss sein, kriegst du eine Zwischensequenz. Und sagst, jetzt habe ich aber keine Lust mehr auf Ballerei, kriegst du was zum Klettern. Wenn du jetzt sagst, oh, jetzt bin ich aber lang genug hier rumgeklettert und habe jetzt lang genug geballert, kriegst du irgendein Rätsel, was du lösen kannst. Also es ist immer so vom Tempo her, dass du nie eines Elements satt werden kannst, weil dann kommt schon wieder Neues. Und das, finde ich, macht für mich gerade in Teil 2 dann die beste Mischung aus. Ich finde, mit Teil 3, da haben sie den Bogen so ein bisschen überspannt. Also da ist irgendwie dann Inszenierung und dieses Skripten ist dann so das Oberste geworden. Da ist es dann teilweise fast ein bisschen zu krass, dass ich dann teilweise gedacht habe, ja Moment, jetzt habe ich eine Stunde hier nur noch irgendwie geile Action-Sequenzen angeschaut, aber ich habe eigentlich nichts mehr gemacht, außer den Stick nach vorne gedrückt, weil ich durfte eigentlich gar nichts mehr spielen. Und deswegen finde ich, dass sie bei Teil 2 diese Mischung am besten getroffen haben. Aber Dom, kannst du das nachvollziehen, wenn ich das mit diesem perfekt getroffenen Pacing anspreche?
Also ich habe auch selber gemerkt, dass sie an dem Timing wirklich gearbeitet haben und dass zu Recht die Leute auch rückblickend sagen, der zweite Teil ist vielleicht sogar der beste, aber auf jeden Fall besser als Teil 1. Allerdings, ich habe halt nach wie vor immer noch dann dieses Problem mit diesem Schablonending. Also, dass du halt wirklich so diese klar aber aufeinander folgenden Sektionen hast. Und das macht mir einfach Probleme. Also, das ist halt eine ganz, ganz krasse Geschmackssache mit was du von so einem Spiel möchtest und erwartest. Und das ist für mich dann kein Abenteuer mehr, sondern eigentlich nur noch so eine Anleitung, wie du bis zum Ende kommst. Das ist, da finde ich kaum noch Überraschungen für mich. Und wie gesagt, der Charakter ist halt groß und ganzen, auch wenn diese Beziehungen ein bisschen ausgearbeitet werden, wie er zu den anderen Leuten steht, und das holt mich trotzdem nicht ab, und ich merke schon, mir ist das auch irgendwie ein bisschen wichtiger beim Spielen als bei euch, und das ist halt einfach nur eine andere Art, was man von so einem Spiel erwartet. Aber ich muss ganz kurz noch, wenn ich hier gerade reden kann, nochmal was bei Lara Croft einwerfen zur Verteidigung. Ich sehe die Probleme auch, die ihr sagt. Allerdings, ich habe jetzt erst ein Interview gelesen für den nächsten Teil. Sie haben tatsächlich genau verstanden, wo dieses Problem liegt, was halt jedes Videospiel noch vor sich hat und auch Uncharted hatte, die Diskrepanz zwischen Handlung und der Charakterzeichnung. Und sie sagen jetzt, okay, wir haben das noch nicht richtig rausbekommen und beim nächsten Teil gehen wir wirklich darauf ein. Also Lara ist gezeichnet von ihren Abenteuern, sie hat Traumata entwickelt dadurch und das wird sich auf die Spielmechanik auswirken. Und sowas hat mir zum Beispiel bei Uncharted immer gefehlt, aber das würde euch wahrscheinlich dann nicht gefallen, weil das würde halt diese Action-Tour halt beeinflussen in ihrer Geschwindigkeit. Und ich glaube, einer von beiden Erwartungsgruppen muss unglücklich bleiben bei dem Spiel.
So. Es geht. Ich glaube, ich sag's mal so. Also ich finde Spiele machen sich die Voraussetzungen immer selbst, was die Charaktere betrifft. Und es gibt ganz fantastische Beispiele mit Videospielcharakteren, wo diese ludonarrative Dissonanz nicht herrscht. Die sind aber interessanterweise halt nicht im Action-Genre anzufinden, weil da ist es halt unheimlich schwierig, etwas zu machen, was auf der einen Seite unterhaltsam ist und den vor allen Dingen auch den, weil das ja alles so eher cineastische Exemplare sind, den Sehgewohnheiten des Publikums irgendwie entgegenzukommen und das irgendwie zu vereinbaren. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist es halt auch einfach eine Frage der Grundstimmung. Und das ist ja bei Uncharted nie gegeben. Es ist ja nie, es geht ja nicht mal in die Nähe der Ambitionen eines ersten Tomb Raiders. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass das erste Tomb Raider kacke ist oder so. Im Gegenteil, da gibt es, das hat mir unheimlich gut gefallen. Es ist halt nur, was will man machen, um den Spieler zu unterhalten und aber gleichzeitig sinnvolle Geschichten zu erzählen. Das ist halt das Problem eines jeden größeren Actionspiels, weil du bist es einfach gewohnt, als Spieler unterhalten zu werden mit unzähligen Schießereien und Prügeleien, so. Und das muss ja mehr sein, als das echte Leben hergibt. Echte Leben prügelt sich schlechter. Ja, genau. Und das ist, natürlich, es gibt fantastische Beispiele mit Videospielen, wo die Charaktere unheimlich gut ausgearbeitet sind, auch aus dem PlayStation-Portfolio. Also, da fallen mir sofort so Sachen wie Shadow of the Colossus oder so ein, wo das wunderbar funktioniert und wo das Spielerlebnis und auch das, was du tust, fantastisch eingeflochten ist mit der Hintergrundgeschichte und so. Gibt's alles. Aber das will Uncharted ja auch überhaupt gar nicht. Das ist, deswegen stört's mich nicht. Weil, wenn das Spiel so leichte Anleitungen gemacht hätte, oder wenn sie versucht hätten, mehr zu tun als das, was jetzt bei Uncharted passiert ist, dann würde es mich wahrscheinlich massiv stören. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dem vierten Teil tatsächlich, was diesen Punkt betrifft. Weil sie gesagt haben so, oh, die Geschichte wird ein bisschen düster und das ist das Ende des Nathan Drake und es ist alles hier so düster und so. Und dann denke ich, ja, aber Uncharted war eigentlich, das hat ja funktioniert, also zumindest in meinen Augen hat das funktioniert, weil es halt eben total darauf geschissen hat, irgendwie die super tiefe Philosophie zu haben, sondern was einmal gesagt hat, so, das ist jetzt Unterhaltung, das ist jetzt Indiana Jones als Videospiel. Und das hat für mich gut funktioniert. Also deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ich bin mal gespannt, ob sie das bei dem vierten Teil so unter den Hut kriegen. Aber wenn das Ganze dann so ein bisschen ernster wird und der Nathan Drake dann sich selbst findet und tiefe, ich weiß nicht. Also da habe ich so ein bisschen Angst.
Ich glaube, das kannst du ausschließen, weil diese 10-Minuten-Gameplay-Sequenz, die man gesehen hat mit der riesen Autoverfolgungsjagd, die deutet doch schon wieder genau darauf hin, dass das wieder dieser augenzwinkernde Action-Humor wird, wo alles explodiert und trotzdem sich niemand drüber wundert, also niemand ernsthaft drüber wundert. Also ich glaube, dieses, das wird jetzt alles ein bisschen ernster, das würde ich tatsächlich jetzt nicht erwarten für den letzten Teil. Auch wenn sie das natürlich im Vorfeld so ein bisschen dargestellt haben und der erste Trailer auch so düster wirkte. Aber ich habe eher ein bisschen anders Angst vor Uncharted 4. Beziehungsweise, da muss ich, bevor ich dazu komme, erst ausholen. Und zwar, ich finde es natürlich auch ein bisschen unfair, ein Spiel von 2007 beziehungsweise 2009 mit dem Tomb Raider Reboot zu vergleichen. Das ist natürlich auch ein Spiel von 2013 oder so, ne? Das muss man halt auch mal in Relation setzen jetzt für die Uncharted Collection, dass man halt sagt, ja Moment, als Uncharted rauskam, da hatte nämlich, glaube ich, Tomb Raider gerade so einen Durchhänger. Da war auch alle das, die Serie ist quasi eigentlich tot und das wird nur weiter drauf rumgeritten und sowas. Und dann kam nämlich hier Uncharted und alle haben gesagt, ja geil, so muss eigentlich ein Tomb Raider aussehen. Und deswegen, natürlich war der Reboot jetzt letztens super, aber der war halt auch 5 Jahre später. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst vor Uncharted 4, gerade auch mit Blick auf Uncharted 3, weil ich da auch ein bisschen Angst habe, dass sie gerade bei dieser Verfolgungssequenz, die man da sieht, wirklich auch wieder nur noch diese Action-Inszenierung haben, wo ich als Spieler gar nicht mehr spielen darf, sondern ich drücke halt nur noch irgendwie einen Knopf nach vorne auf dem Stick und alle paar Sekunden oder Minuten darf ich mal X drücken, um irgendwie einen Sprung zu machen. Und das habe ich ein bisschen Angst davor, dass man mittlerweile jetzt halt sagt so, die Uncharted-Formel hat sich jetzt auch so ein bisschen überlebt.
Ja, ich teile die Angst tatsächlich auch, weil ich glaube, dass Uncharted 4 auch für mich jetzt kein nochmal neuen Einstiegspunkt irgendwie bieten wird, weil wahrscheinlich wird das halt nochmal so ein Action-Opera irgendwie, das hoffentlich diesen flapsigen Charakter für mich jetzt zum Beispiel beibehalten wird, aber ich weiß auch nicht. Aber was du sagtest, darauf wollte ich noch kurz eingehen, mit der Qualität von dem älteren Spiel. Da bin ich auch völlig deiner Meinung. Aber so habe ich das nicht gespielt. Also ich habe mir halt gedacht so, klar, natürlich. War mir natürlich völlig bewusst, das Spiel ist ja auch spannend irgendwie. Das Spiel ist in einem Umfeld entstanden, das völlig anders war. Das Klima damals war ganz anders als heute. aber ich habe es halt einfach gespielt als Spieler, der das jetzt reinschiebt und guckt, was er damit anfangen kann. Und wenn ich sage, ich kann mit dem Spiel nichts anfangen, meine ich ja nicht, das Spiel ist eine 2 von 10, sondern für Dom ist das Spiel eine 2 von 10 und mehr heißt das ja nicht. Also das ist einfach nicht momentan die Art von Spiel, die auf die ich privat stehe. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Also das Spiel kann natürlich nach wie vor super geil gefunden werden, gar keine Frage.
Also, ja, also das wundert mich tatsächlich.
Es ist interessant, was du da gesagt hast. Das fand ich jetzt cool. Das ist in einem ganz anderen Umfeld entstanden. Ich habe jetzt gerade ein bisschen drüber nachgedacht, aber es stimmt, ne? Ich glaube, das ist halt auch vom Game Design, und ihr habt es ja gerade gesagt, also das Prinzip ist ja, dass man eigentlich einen großen Tunnel entlang läuft und dieser Tunnel ist durchgeskriptet. Das ist eigentlich streng genommen.
Ja.
Und das klingt böse. Das klingt sehr böse, aber es ist eigentlich wie Call of Duty.
Ja, wenn der Tunnel hübsch ist, dann mache ich das gerne auch mit so. Aber der Tunnel ist, weiß ich nicht. Ich hatte vorher schon die Karte des Tunnels quasi in der Hand und wusste ganz genau, okay, nach Shisha, oh, was habe ich denn immer mit Shisha? mit Schusswechsel 23 kommt Rätsel 24, dann kommt Schusswechsel 25 und das ist einfach so ein Pacing, mit dem ich nichts anfangen kann. Und tatsächlich, und jetzt kommt ein super spannender Bogen, hoffentlich, vielleicht findet ihr den auch doof und wir beenden das für heute, aber ich habe dann nachträglich mal mich durch die Tests gelesen von Uncharted 1, sowohl Deutschland als auch international, und das war sehr, sehr, sehr interessant, weil dieses andere Umfeld, in dem das Spiel entstanden ist, aus der Sicht eines Entwicklers und eines Teams, das lässt sich teilweise auch auf die Kritiken und auf die Autoren widerspiegeln. Aber jetzt kommt's. Während international die Texte sich fast so ähnlich durchweg lesen wie deutsche Texte, also wo die Grafik eine super wichtige Rolle spielt und dass das Spiel in Verbindung mit dem schleppenden PS3-Start gesehen wurde und inwiefern das der PS3 helfen könnte und so weiter, hat sich das international weiterentwickelt. Also heute würde, glaube ich, wenn Uncharted 1 rauskommen würde, von, was weiß ich, Polygon oder so eine Kolumne kommen, warum dürfen wir keine Frau spielen? Oder also jetzt mal dahingestellt, ob es sinnvoll wäre, darüber dann zu schreiben. Aber ihr wisst, was ich meine. Also da würden sofort 3, 4 Feature-Texte in verschiedene Richtungen rauskommen. In Deutschland hingegen, und das finde ich super spannend, auch ohne jetzt wertend zu sein, da waren die Texte, die damals also 2006 oder 2007 zu Uncharted 1 rausgekommen sind, von der Machart und von dem, was sie wollen, exakt das gleiche, wie sie heute auch erscheinen würde. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da geht es um grafische Einordnung, da geht es um Vergleichsbilder der Grafikqualität und dass Nathan Drake ein cooler Typ ist, der nur manchmal nervt. So 8 von 10. Und das fand ich super interessant, dass ich in den letzten so 6, 7 Jahren anhand dieses Beispiels nachzeichnen lässt, wie wenig sich diese Kritikkultur weiterentwickelt hat, so in Bezug auf diese AAA-Action-Spiele. Das ist, fand ich, ein super interessantes Beispiel.
Ob aber die Prämisse, dass man zu jedem Spiel eine Kolumne schreibt mit, warum darf ich da keine Frau spielen, ob das eine Weiterentwicklung ist, das muss ja jetzt jeder für sich beurteilen.
Das Ergebnis halt einfach, das stimmt, aber das Ergebnis davon ist, dass du keine, also dass die Halbwertszeit dieser Texte unglaublich gering ist. Also du kannst jetzt quasi nicht mehr rausfinden, wie Leute damals auf den Spieleseiten über das Spiel gedacht haben, wenn du weitergehen willst als die Grafik und die Spielmechanik. Und ich finde, ich wünsche mir halt für so ein Medium, dass es so eine Kultur gibt, wo es auch solche Texte gibt. Und diese Spiele sind, weil sie damals erschienen sind in so einem Umfeld, wo sowas einfach noch nicht diskutiert wurde, aus der Perspektive ein weißer Fleck einfach, weil du kannst jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie Leute in breiteren Kontexten über dieses Spiel gedacht haben. Und das ist schade. So, du kannst nur noch jetzt Rückblicke schreiben, so wie du jetzt dieses Spiel wahrgenommen hast und bla. Aber wie ein Typ oder wie ein Schreiberling 2006 über Uncharted gedacht hat, jenseits von Frameraten und Grafik, das lässt sich in Deutschland kaum noch rekonstruieren. Und das finde ich beachtlich.
Ja, das stimmt. Das ist echt interessant. Irgendwie, da hat sich, ich glaube, da gibt's so eine Unbedarftheit, die halt früher, die es da irgendwie gab, und die heute ist man ja durch die zahlreiche Medienkritik, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und so, ist die Wahrnehmung natürlich auch eine ganz andere. Und ich glaube, ja, stimmt. 2007 ist ja auch lange her, ne?
Ja.
sind ja immerhin 8 Jahre, und die Videospielwelt, die dreht sich schneller als alle anderen Welten.
Aber die Kritikwelt nicht. Das finde ich auch interessant.
Ja, nee, in Deutschland nicht.
Ja, tatsächlich. Ja. Das ist so interessant.
Ich habe wirklich mal, das ist ganz, also jetzt wirklich eine Randanekdote, da können wir wirklich wieder über andere Schatten reden, aber ich habe eine recht große Spielesammlung, und manchmal so zu besonderen Gelegenheiten, so meistens irgendwie sonntags oder so, wenn ich halt ein bisschen Zeit habe, wühle ich dann im Regal rum und spiele dann einfach irgendwelche Sachen, die ich noch nie ausprobiert habe oder so. Und manchmal stolper ich dann, recherchiere so ich ein bisschen im Netz und dann stolper ich manchmal über ältere Artikel. Und dann bin ich, habe ich einen PlayStation 1 Titel gehabt, ich weiß nicht, Submarine Commander oder so hieß das, war so ein U-Boot-Spiel. Und wusste jetzt nicht so wirklich viel mit anzufangen, als ich das dann irgendwie gespielt habe, wollte wissen, wie andere das so fanden. Vielleicht übersehe ich da irgendwie was so. Und dann habe ich einen Test gefunden von 2001 auf einer nicht näher benannten deutschen bekannten Spieleseite, die es damals schon gab. Und der Test hat sich 1:1 gelesen wie die Texte heute. Also wirklich so ja. total formelhaft, so die Einleitung und dann so der Mittelteil und dies und das und muss so finden. Und ich habe gedacht, hä? Und dann habe ich mir angeguckt, was der Autor sonst so geschrieben hat. Und der ist heute tatsächlich immer noch aktiv. Also hat mich in den letzten, man kann es sagen, 2001, also in den letzten 14 Jahren nicht vom Fleck bewegt sozusagen, hat für nichts anderes geschrieben und schreibt heute noch die exakt selben Texte. Ja, das ist super gruselig.
Das ist wirklich spannend.
Ja. Und also interessant, dass wir jetzt über Anstalter drauf kommen, aber stimmt, also ich kann nicht, der war auch nicht besonders reflektiv, sondern ging nur technisch drauf ein und da konntest du auch nichts rauslesen, außer dass die Grafiker kacke war oder so. Aber und das ist schon interessant und ich glaube, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Was ausgerechnet anscheidet und es drauf bringt, ist
ja, ich hab schon mir, witzig. Das war, ich will jetzt auch, ich beende den Bogen tatsächlich, weil ich höre Daniel schon so hin und her rutschen. Ich wollte nur noch sagen, ja. Nur um das wirklich, um da niemanden auf die Füße zu treten, diese Art von Texten haben ja auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Ich wollte nur mal an dem Beispiel zeigen, wie auffällig es ist, dass es neben diesem Pflichtkern tatsächlich so wenig passiert ist. Das ist der Punkt. Also
aber pass auf, Bogen.
Ja, ja, ja,
also Game Design. Ja. Ich sage es mal was ganz Komisches. Ich mag solche Spiele eigentlich total gerne. Achterbahn fahren. Ich stehe da total drauf. Und deswegen mag ich wahrscheinlich auch Uncharted. Ich sag auch immer wieder gerne, dass ich zum Beispiel diese Singleplayer-Kampagne von Call of Duty grundsätzlich eigentlich ganz gerne spiele, wenn sie mich jetzt nicht gerade in ein aktuelles Kriegsgebiet schicken. Aber so dieses Prinzip eines Achterbahn-Shooters, eines Achterbahn-Action-Spiels, das mag ich eigentlich ganz gern. Also ich finde das bei anderen Genres blöd. Also ich finde es zum Beispiel blöd, wenn so ein Adventure super linear ist und ich nicht zwischen Orten wechseln kann. Ich find's blöd, wenn andere Spieler linear wären so, aber gerade bei so Actionspielen bin ich komischerweise sehr einfach gestrickt. Also als ich zum ersten Mal intensiver Far Cry gespielt habe, war ich furchtbar irritiert. Weil ich dachte, nein, ich will gar nicht auf den Berg. Was nützt mir das? Das nützt mir überhaupt nichts, auf diesen Berg zu klettern. Weil da ist ja überhaupt gar keine Action, weil ich möchte dahin, wo die Gefechte sind. So bin ich gestrickt und Uncharted ist so, Gefechte, kein Problem. Hier gibt's eine Arena und da gibt's ein paar Vorsprünge und tob dich aus. Und fand ich super. Und deswegen mag ich diese Achterbahn-Dinger. Ich komme ad hoc von einer Situation in die nächste und das ist alles wie in einem Film tatsächlich auch alles vordiktiert. Klar, das ist alles dirigiert durch das Team, durch die Designer und so. Aber ich finde das super. Und darauf kann ich mich 8 Stunden, 10 Stunden lang total gut einlassen, wenn es mich unterhält, also wenn das Thema mir gefällt und so. Und ja, deswegen glaube ich, bin ich ziemlich empfänglich für solche Spiele. Also ich mag das eigentlich ganz gern. Also wenn so wie es ist ja auch so, dass die das Spiel teilweise auch sogar die Kontrolle sogar wegnimmt. Also wenn du manchmal runterfällst, dann kannst du gar nicht fallen, weil in der Zwischensequenz vorgesehen ist, dass Nathan Drake sich sowieso festhält und das Spiel dich da einfach nur an der Stelle, Achtung, jetzt kommt das Wort, natzt und im Prinzip nur so tut, als wärst du in Gefahr und so. Aber
das siehst du ja auch daran, dass der Nathan ganz oft einfach irgendwie so um 2 Meter rüber gezoomt wird, damit er sich noch genau an der Kante festhalten kann, weil du bist halt ein Stück zur Seite gesprungen.
Ja, genau. Ich bin da einfach furchtbar naiv. Nein, ich will, beziehungsweise ich stelle mich da furchtbar naiv. Ich weiß von vorne, also ich erwarte auch von Anschein gar nichts. Ich bin furchtbar verwirrt, wenn man dann so wie bei Tomb Raider plötzlich frei rumlaufen kann. Und das finde ich dann cool, wenn ich mich dran gewöhnt habe, aber das ist dann so für mich plötzlich so ein Bruch im Pacing. Ich denke so, huch, was ist denn los? Ja. Ich kann Krüge, was will ich mit diesen scheiß Krügen? Ich will ballern. Und genau das ist halt, deswegen mag ich dieses Design von Uncharted eigentlich ganz gerne. Aber es ist natürlich genau das Gegenteil von spielerischer Freiheit, sondern es ist halt wirklich, ja.
Aber ich finde eh doof, wenn spielerische Freiheit und Open World, das ist ja der super Trend momentan. Das finde ich auch, das gefällt mir auch tendenziell erstmal nicht so gut, weil du musst dir dein Pacing selber schaffen natürlich, weil du halt die offene Welt hast. Aber wenn die Welt nicht geil genug dafür ist, dann hast du super schnell die Motivation verloren, rumzulaufen und dir deine Reize zu schaffen, weißt du? Also so Quests anzuklicken und dich da rein zu versetzen und jedes Mal auf Null wieder zu setzen. Also ich mag solche Achterbahnfahrten. Ich mochte auch super gerne die Order, ich mochte super gerne Rise, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Das mochte ich alles, das waren ja alles so am Band entlanggezogene.
Also jetzt die Order dafür zu loben und dann aber Uncharted 1 reinwirken zu wollen, Moment, das geht ja gar Moment, nicht. Da muss ich aber jetzt mal die Blutgrätsche auspacken.
Du musst jetzt vor allem erstmal zuhören, weil ich bin noch nicht fertig. So.
Hier der Mute-Button?
Nein. tatsächlich, und ich mag sowas so, aber Uncharted und jetzt, um das zu erklären, Teil 1 habe ich jetzt in den letzten Tagen mit Abstand am meisten Zeit damit verbracht, weil ich wissen wollte, wie man diese Nuss knacken kann, um doch noch an so Reste Spaß zu kommen. Oh, diese Metapher. Da gab es Szenen, wo ich dachte, nein, ich kann mich auf diese Achterbahnfahrt nicht einlassen, weil die spielmechanisch so frustrierend sind. Ich hatte jetzt, ihr erinnert euch, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr euch dran erinnert. Es gab eine Szene, wo du mit so einem Motorboot einen Fluss hochfahren musst. Da hast du Elina hinten drauf und so. Und das ist so relativ gegen Spielende. Und jetzt kommt's. Du musst nicht nur diese völlig awkwardig geartete Steuerung dieses Chat-Dings da unter Kontrolle kriegen. Du musst flussaufwärts schwimmen. Du musst durch Engpassagen durch, wo das Spiel dich durchbringen möchte, weil überall sonst Klippen sind. Und jetzt geht's noch weiter. Dann fangen irgendwann an, rote Explosivfässer auf dich zuzukommen. Und wenn du stehen bleibst, um sie abzuschießen, dann rutschst du wieder nach hinten quasi mit der Strömung. Und dann stehen nochmal Typen auf Klippen mit Granatwerfern und schießen auf dich ab. Und es reicht sogar, wenn sie dich nicht treffen, weil durch die Kettenreaktion der roten Fässer, die tausendfach um dich herum sind, stirbst du trotzdem. Und das sind Momente, die mir einfach nicht ermöglichen, dass ich so eine Achterbahnfahrt auch genießen kann, weil es ist Arbeit. Dann kann ich nicht mehr dieses Pacing genießen. Und vor allem Teil 1 hat es mir halt sehr schwer gemacht, da mitzufahren.
Die ist aber auch legendär, die Szene aus Teil
1. Also das wusste ich nicht.
Ja, doch, die ist dafür bekannt und die war auch damals schon irgendwie, weil da auch dieser blöde Jetski bleibt ja ständig an irgendwelchen Felsen hängen und du verkeilst dich und so.
Oh also Gott.
Ich weiß, dass die ist wirklich dafür bekannt, dass sie irgendwie nicht so ganz gut gelungen ist und auch frustig ist.
Ach, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht.
Ja. Gut, ich komme jetzt nochmal zum Technikteil, weil ihr habt ja jetzt mit eurem Philosophie-Geschwurbel und Metakritik habt ihr jetzt ja sowieso 50% der Hörer vergrault, deswegen werden wir mal wieder ein bisschen bodenständiger. Es gibt so ein paar kleine Änderungen, die wollte ich tatsächlich mal ansprechen. Ich finde es nämlich total cool, dass sie in Teil 1 diese unsäglichen DualShock-Motion-Control-Sachen rausgenommen haben. Falls du dich da noch erinnern kannst, Micha. Du bist ja zum Glück drum rumgekommen.
Tatsächlich.
Ja, da war der am Anfang der PS3 hatte der noch kein Rumble drin, aber er hatte schon diese Kipp- und Bewegungssteuerung. So, und wie das halt so oft ist bei neuen Techniken, da kriegen dann die Entwickler, besonders wenn sie so wie Naughty Dog eng mit Sony verbandelt sind, den Auftrag, setz doch mal diese neuen Techniken ein, um allen zu zeigen, wie geil das ist. So, und dann kamen die auf die glorreiche Idee, da solche Balance-Sequenzen, also wo du über so einen Baumstamm balancierst, die musst du dann mit dem Controller balancieren. Das ging noch, das Granatenwerfen ging aber auch so. Du musstest dann den Wurfbogen der Granate damit festlegen, wie du den Controller gekippt hast. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und da war ich auch sehr froh, dass sie das einfach für das HD-Remake komplett rausgeschmissen haben. Und der PS4-Controller hat ja auch wieder diese Bewegungssteuerung drin. Aber da haben sie sich gedacht, nee, das schenken wir uns. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, finde ich auch. Es gab ein Spiel, nur ganz kurz, das sehr drunter gelitten hat zum Launch der PS3. Das war Leer, falls ihr euch noch dran erinnert. Das war so ein Action-Spiel mit Drachen von Factor 5.
Ja.
Genau. Und das finde ich, also ich fand das damals und ich finde es heute mega cool eigentlich von der Idee. Aber das Problem an diesem Spiel ist und war, dass man ohne Patch das Ganze nur mit Motion Control spielen kann. Oh, und das war der totale Tod. Ja.
Der hat auch noch im DualShock 3 noch nicht so gut funktioniert. Im 4er ist er ja recht präzise. Im 3er war der echt clunky.
Ja, das gab auch ein paar andere Sachen, die halt auch diese Motion-Dinge hatten. Bei Uncharted waren es ja zum Glück dann nur diese paar Sachen. Aber es gab so, also Leer war das Einzige, woran ich mich erinnere, wo wirklich alles komplett nur von dieser Motion-Steuerung abhängig war.
Killzone gab's, aber Killzone 2 gab's so, da musstest du so so Sprenggranaten, wenn du die festgeschraubt hast an der Wand, musstest du auch den Controller so kippen, damit der da irgendwie rumschraubt oder ich glaube zum Türen öffnen. Aber das war alles zum Glück. Ich glaube, die Entwickler haben auch selber gemerkt, Sony will, dass wir das einsetzen, um da ein bisschen Werbung für den neuen Controller zu machen. Aber eigentlich funktioniert's überhaupt nicht. Dann versuchen wir das halt so wenig wie möglich, nämlich nur auf so Granaten werfen oder mal eine Tür öffnen einzubauen.
Das war auch eine weise Entscheidung auf jeden Fall. Aber klar, solche Sachen sind halt raus. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass generell so kleine Tweaks drin sind. Also das, was bei Uncharted generell immer sehr kritisiert wurde, ist die Art und Weise des Zielens. Das ist alles so ein bisschen schwammiger als bei ähnlichen Produkten, Werken, Spielen. Ich mag dieses Wort Produkt eigentlich nicht, aber trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich jetzt hier parallel eine Wikipedia-Seite auf und habe Produkt gelesen und dann hat sich das Wort eingebrannt in meinem Gehirn und ich muss es mal wieder löschen. Löschen.
Als Supertipp, Google Bildersuche weiß eingeben und ich schaue gerade auf ein weißes, weiß ich auch nicht, weiß halt einfach und das ist super zur Gegenablenkung.
Das ist eine gute Idee. Ja. es ist im Vergleich zu anderen Spielen ist das Zielen fühlt sich ein bisschen schwammiger an. Das wurde auch oft kritisiert. Und ich habe das Gefühl, man hat das jetzt sehr, sehr cool an den PS4-Controller angepasst. Es ist eine Präzision jetzt, die ich noch nie vorher bei Uncharted gesehen habe. Und man kann, es sind sehr viele Kleinigkeiten. Es gibt Menschen, denen wird zum Beispiel bei Motion Blur schlecht. Ein Arbeitskollege von mir, ein Programmierer, der hasst zum Beispiel Motion Blur, der sagt, wenn er Trailer sieht oder wenn er Filme sieht, wo das eingesetzt wird, so, weiß ich, irgendwie Filme von J.J. Abrams oder sowas oder halt Actionspiele spielt, wo das zum Einsatz kommt, dann irgendwie löst das bei ihm so eine Motion Sickness aus, was Spieler von heftigen Bewegungen so kennen. Also manche Leute haben das. Und das kannst du zum Beispiel auch optional ausstellen. Das ist auch sehr, sehr nett. Also ich schalte es mal ein, ich finde diese Effekte mega geil. Aber die für Leute, die den Beanschalter immer so ein bisschen schwindig geworden ist, kannst du es halt optional noch ausstellen und so viele andere Sachen. Also es ist so, es ist wirklich, man sagt ja immer so, HD-Remakes und Dingensports, das sind ja einfach nur so simple Konvertierungen, die nichts nützen. Aber ich habe bei der Uncharted-Collection wirklich den Eindruck, dass sie sich da ganz schön ins Zeug gelegt haben, um die bestmögliche technische Version zu machen. So.
Aber hier schließt sich auch interessanterweise wieder zu der Kreis zu dem, was Dom über die Spielekritik gesagt hat. Wie fange ich da jetzt an? Also es gibt so ein paar technische Änderungen. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen neuen Fotomodus, wo man irgendwie das pausieren kann, das Spiel. Und dann kannst du so Instagram-mäßig, kannst du irgendwie den Bildausschnitt wählen, kannst irgendwelche Filter drauflegen, kannst das Bild irgendwie bearbeiten, um das dann irgendwie über PlayStation zu scheren. Oder kannst du natürlich dann auf den Stick ziehen oder auf dem Rechner dann benutzen oder so und dann weiter bearbeiten. Es gibt so einen komischen Arcade-Modus, der auch neu drin ist, dass du dann halt zum Beispiel siehst, hey, du hast einen Headshot gemacht und dein PSN-Buddy The Whispering hat aber schon 8 Headshots in dem Level gemacht und so. Habe ich sofort ausgestellt, weil es mir irgendwie nichts gebracht hat. aber das ist zum Beispiel auch drin. Alles nur so kleine technische Tweaks, so irgendwie Vergleichen von Statistiken und Kameramodus und so Zeugs. Was leider überhaupt nicht drin ist, was ich mir aber tatsächlich für so eine Collection eher gewünscht hätte, wäre auch so ein bisschen die Einordnung oder die historische Pflege so eines Spiels. Also ich vergleiche das jetzt mal mit der Halo Collection oder sowas, wo du halt eine Stunde Dokumentation bekommst, die du anschauen kannst. Bei God of War gab's damals auf der PS3 in dieser Collection gab's irgendwie eine Dokumentation, wo sie irgendwie geredet haben, warum das Spiel damals so gemacht wurde, wo sie dann so Stories erzählt haben wie oh ja, wir brauchten irgendwie ganz dringend noch einen Trailer für die E3 und der ist irgendwie 2 Minuten vorher fertig geworden, so in letzter Sekunde. Wir brauchten irgendwie das und das und das, da kam dann keiner auf eine Idee und dann hat irgendwie einer eine ganz komische Inspiration gefunden. Also ich hatte gesehen, wie seine Tochter irgendwie beim Spielplatz irgendwas gemacht hat und dann haben sie gedacht, Moment, das könnten wir auch fürs Spiel verwenden oder sowas. Also solche Erklärungen, wie sie es damals so gemacht haben. Und das ist leider in dieser HD-Collection jetzt von Uncharted überhaupt nicht drin. Das Einzige, was du bekommst, ist, dass du nach dem Durchspielen von Teil 1 kannst du so eine Bildergalerie aus der Produktion anklicken, wo du halt einfach so Fotos aus dem Studio siehst, aber da ist null Erklärung dabei, null Interpretation, um was es da geht, sonst einfach nur so Teamfotos. Das ist jetzt das Mindeste, was man da hätte reintun können. Ich hätte mich aber tatsächlich gefreut, wenn es wirklich eine gut gemachte Dokumentation über Naughty Dog und die Entwicklung des Spiels gegeben hätte.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Völlig.
Ne? Also da ist vielleicht auch so bei in Spielen sage ich schon, in Filmen ist es ja öfter so, dass man dann sagt so, hey, jetzt kommt irgendwie nochmal die überarbeitete HD-Version auf Blu-ray zum 10-jährigen Jubiläum des Films und da ist da noch total viel Bonusmaterial drauf und Making-of und sonst was. Da hat man das Gefühl, da wird das dann alles ein bisschen liebevoller umgesetzt und hier ist es halt wirklich nur aufs technische Upgrade beschränkt, ohne das Ganze kulturell noch ein bisschen zu würdigen.
Ich finde das tatsächlich, vielleicht wird das ja kulturell gewürdigt, nur richtet sich's an eine Kultur, die wir jetzt gar nicht so im Auge haben, weil wenn du das so sagst, das fällt auch auf. Bei Filmen ist tatsächlich dann das Argument, okay, ihr habt den Film schon auswendig gelernt, aber kauft es euch doch nochmal, weil da ist eine geile Doku drauf oder ein super krass seltenes Interview mit dem zweifach verstorbenen Schauspieler oder sowas. Aber bei Spielen ist dieses Verkaufsargument eigentlich, wir haben es aufpoliert, es ist grafisch überarbeitet worden und guck doch mal auf den Screenshots, das sieht ganz anders aus. Und scheinbar ist das für viele Leute dann, was ja auch völlig okay ist, das Argument, was für Filmmenschen oft ist, noch mehr Hintergrundinformationen zu bekommen. Ist das möglich? Macht das Sinn?
Ja, ich weiß es halt nicht. Ja. Das ist immer so ein Henne-Ei-Problem, so, ne? Natürlich das stürzen stimmt. sich alle sofort auf die Vergleichsvideos und Vergleichsscreens und so, weil das ist halt auch was greifbarer ist. Jeder kriegt sofort relativ verständlich erklärt, warum er jetzt die Uncharted Collection kaufen soll, weil man ihm sagt, guck mal, so schaut's auf der alten Konsole aus und so schaut's auf der neuen aus, schaut auch viel besser aus, ne? Das ist relativ leicht. Und mit einem, ja, du kriegst da eine Stunde Bonusmaterial und Dokumentation, das lässt sich vielleicht nicht so leicht vermarkten.
Das glaube ich eben auch. Das vermute ich auch. Ja. Was schade ist.
Ja. Aber ja, grundsätzlich finde ich es aber trotzdem auch irgendwie gutes Marketing, weil es gab ja auch letztens dieses God of War 3 HD und das ist ja grandios gefloppt. Hätte man aber auch meiner Meinung nach vorher irgendwie ahnen können, weil dieses God of War 3 war dann halt so ein bisschen so, wer soll denn das spielen? Also Leute, die bisher noch gar nichts mit God of War zu tun hatten, die sagen sich, ja, warum soll ich denn jetzt nur den dritten Teil spielen? Ja. So Leute, die das kennen oder vielleicht auch so Sammler wie Micha, die sagen sich halt auch, ja, warum sollte ich mir denn irgendwie eine Version holen, wo nur ein Teil der Serie drauf ist? Das bringt doch gar nichts. Und ich finde, bei Uncharted ist es halt genau richtig. Da sagst du halt, okay, du kriegst alle Teile in einer Sammelversion, eine Box, die du schön ins Regal stellen kannst. Und das ist doch eigentlich perfekt, weil es ist perfekt für Leute wie dich, Dom, die dann sagen können, hey, jetzt kann ich alles nochmal am Stück in einer Version nachholen und bin somit optimal vorbereitet auf Teil 4. Und so Leute wie wir, Micha, die jetzt sagen, wir kennen das eigentlich schon, aber wir gucken es dann trotzdem nochmal an, für die ist es auch deutlich reizvoller, einfach alle drei Teile nochmal zu haben, als wenn sie jetzt nur irgendwie Teil 3 geremaked hätten. Oder?
Völlige Zustimmung.
Okay. Völlige Zustimmung.
Schweigen?
Nein. Ja, aber da hast du völlig recht, auf jeden Fall.
Also
ja.
Ich finde es tatsächlich ganz clever, dass jetzt im Herbst nochmal, bevor Teil 4 rauskommt, der verschoben wurde aufs Frühjahr, dann halt diese Lücke, die sich da ergeben hat, nochmal mit dieser Collection zu füllen. Man hätte da sicherlich ein bisschen mehr Bonusmaterial reinpacken können. Grundsätzlich bin ich aber irgendwie der Meinung, dass das immer noch sehr unterhaltsame Spiele sind. Also und ich habe jetzt, wie gesagt, Teil 1 und Teil 2 habe ich echt nochmal in einem Rutsch mehr oder weniger fast an einem Wochenende durchgespielt. Und ja, ich sehe auch diese Probleme so ein bisschen. Ich kann vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, warum Dom... Na, eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen.
Hallo, was ist das denn?
Nein, also diese Action-Achterbahn hat für mich jetzt einfach zweimal noch funktioniert. Ich sehe aber auch... Ich weiß auch nicht tatsächlich, ob das vielleicht ein Fehler war, dass du zu viel Zeit mit Teil 1 verbracht hast. Ich bin der Meinung, und ich glaube, das ist auch mittlerweile Konsens, dass Teil 2 einfach der beste ist, was Charakterzeichnung, Action-Abwechslung und Abwechslung von Story und was sie da erzählen und wie sie es alles machen, der ist einfach noch viel, viel polisheder. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel, dass in Teil 2 diese Stealth-Attacken erst dazukommen. Die gab es im ersten überhaupt nicht, dass du Gegner von hinten irgendwie überwältigen kannst. Und es gibt dem ganzen Spiel sofort irgendwie einen ganz anderen Gameplay-Ton irgendwie so, weil du halt auch immer schleichen kannst und sofort hast du eine ganz andere Mechanik drin, die das nochmal wieder auflockert und das ganze Pacing und alles ist in Teil 2 besser. Drake ist viel, viel geschmeidiger animiert, also im ersten ist er dann doch noch mal so ein bisschen rumpelig und in Teil 2 ist das alles viel, viel weicher und...
Grumpelig, weil du rumpelig gesagt hast, ist mir grumpelig eingefallen.
Ja. Ach ja, übrigens, gutes Stichwort, das fällt mir gerade ein, das wollte ich eigentlich euch noch fragen, ich weiß auch nicht, irgendwie kam ich jetzt drauf. Habt ihr davon damals oder jetzt mitbekommen, dass es ja diesen, ich weiß gar nicht von welchem Teil, ich glaube vom dritten, diesen Fat Nathan Level Bonus gibt?
Ob
ja? Nein?
Also ja, das ist so ein Skin, den du halt aufziehen kannst, wenn du das Spiel durchgespielt hast. Das gibt's ja aber jetzt auch in der HD Collection, dass du, wenn du es durch hast, kannst du ihm dann irgendwie den Swimsuit anziehen oder kannst ihm, was weiß ich was, gibt's halt dann auch ernste, ist in Anführungsstrichen Verkleidung, es gibt halt auch Blödsinnsverkleidungen.
Ja, das wollte ich nur nochmal sagen. Das fand ich, also das hat mir die Folge, also diesen Teil so unfassbar unsympathisch gemacht. Also es ist halt einfach nicht meine Art von Humor. Ich finde das einfach nicht cool, sowas. Aber vermutlich bin ich da jetzt auch wieder in der Unterzahl. Ich höre das schon raus aus dieser Stille. Was? Ach ja,
weil,
Leute.
Weil er ein Donut-Drake ist, oder was?
Es ist halt scheiße. Das ist halt einfach so, der ist fett und springt trotzdem rum und das ist doch super lustig, Leute. Und ich finde das ist einfach kacke und braucht sowas nicht, aber
ja. Also ich meine, wenn wir jetzt das Fass aufmachen, dann müsste man auch noch ganz andere Fässer aufmachen, dass man halt auch sagt, naja, also es ist auch schon, das ist mir jetzt beim ersten Teil rückblickend aufgefallen, vielleicht bin ich da auch selber einfach irgendwie weitergekommen, dass die Spiele auch schon sehr sexistisch sind. Ich weiß, rollen jetzt wieder die Augen, aber der Klassiker ist ja zum Beispiel, der Elena fährt das Auto, Nate setzt sich rein und sagt, ja, rutsch mal rüber.
So, ja, ja.
Ich fahre jetzt, weil ich kann das ja besser. Und das sind halt so Sachen, so Kleinigkeiten, die sind mir früher überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht ist man da heute einfach ein bisschen sensibilisierter, dass man halt sagt, ja gut, das sind halt so Sachen, warum, die ist doch jetzt vorher super mit dem Auto gefahren, aber sobald der Typ einsteigt, muss sie halt rüberrutschen, ist nur noch Beifahrerin. Sie versuchen es an manchen Stellen im zweiten Teil dann auch so ein bisschen zu brechen, dass er dann irgendwie rausspringen will aus dem Auto und sagt so, hier, übernimm das Steuer so, während der Fahrt, voll dramatisch. Und dann sagt sie so, ja, da hättest du mich auch gleich fahren lassen können. Was war denn das für eine blöde Idee, dass ich jetzt da erst wieder rüberrutschen musste? Und er so, ja, so weit habe ich halt nicht vorgedacht und so.
Ja, oder im ersten befreit sie ihn aus dem Gefängnis da mit und ist ja auch ein super starker Auftritt und sowas. Sowas finde ich auch cool. Aber hier diesen, und mich nervt auch, also mich nervt nicht nur, dass es diese eingebaut haben, diese Sache mit dem Fettsuit, aber mich nervt dann noch viel mehr, dass man eigentlich schon, wenn man sowas anspricht, direkt so den Kopf beugt und denkt so, okay, jetzt werden wieder alle denken, oh, wie dumm und wie genervt und lass dem Spiel doch mal den Spaß. Das, ich weiß gar nicht, was mich mehr davon nervt, weil du kannst halt auch kaum drüber reden, weil sofort fast alle Beteiligten immer sagen, ja, stell dich nicht so an oder ist doch nur ein Spiel oder so. Und das finde ich unheimlich schwierig. Also
das mit dem Fettsuit, das kann ich verstehen. Ja. Aber ich habe auch gelacht, als ich das gesehen habe, weil ich habe das gar nicht als Beleidigung gegen die Menschen empfunden, sondern ich fand es eher absurd, dass sie diesen super schlanken, mega muskulösen Drake, der eigentlich total der Adonis-Typ ist, so ins Absurde treiben. Das war eigentlich mein erster Gedanke. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie eine Beleidigung ist. Und was den Sexismus betrifft, es stimmt, es hat diesen 80er Jahre Adventure-Dings und in den 80ern tickten die Leute noch ein bisschen anders. Da war die Rollenverteilung auch nicht so, so toll wie heute. Da würde man, da stimme ich euch zu, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade überlegt, ob es tatsächlich so schlimm ist, oder ob ich da, weil ich habe das jetzt nicht so gesehen. Also ich habe immer gedacht, dass die Frauen eigentlich im Spiel relativ kompetent sind. Die spielen nicht die Hauptrolle. Aber das ist ja nicht, das muss ja nicht sein.
Und ja, ich habe der Fall, dass sie kein Auto fahren darf, wenn er drin sitzt und er sofort kommentarlos einfach sagt, hier komm, rutsch rüber, Puppe, so ungefähr. Das ist schon recht deutlich.
Sagt er dasselbe nicht zu Sally?
Weiß ich gar nicht.
Geht er nicht so rutsch mit den rüber, anderen Puppe? Figuren? Geht er nicht so mit den anderen Figuren auch um? Also ich überlege jetzt gerade, ob es ein geschlechterspezifisches Problem ist oder ob das einfach ein Ding ist, das Nathan Drake sowieso macht.
Also ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass Elina im ersten Teil und so weiter, die ist schon oft auf Augenhöhe, finde ich, mit ihm so. Also sie wirkt nicht so wie jetzt das hübsche, irgendwie, die hübsche Perle für das Spiel, so damit das Spiel auch was zum Gucken hat oder so ein Blödsinn. Aber also ich kenne die Reihe leider auch nicht gut genug, um jetzt zu sagen, ob er das mit Sally manchmal genauso spricht. So. Aber ich meine, im auf jeden Fall waren das so Momente, wo ich mir dann dachte, die wenigen, die ich da gemerkt habe, so, das muss doch nicht sein. Aber ich war da sowieso schon von Nathan so weit entfernt, dass ich das hat's auch nicht mehr für mich. Also es war eh schon schlimm.
Also was diesen Punkt betrifft, habe ich den Eindruck, dass Nathan jetzt generell nicht speziell die Frauen in Frage stellt. Das passiert nicht. Also es gibt einen dritten Teil zum Beispiel, schwarzhaarige, ich habe ihren Namen vergessen, aber die auch im zweiten Teil schon auftaucht. Ja. Und sie ist halt ein vollwertiges Mitglied des Teams. Da gibt es keine Unterschiede. Wenn sie irgendwelche Sachen sagt und wenn sie Informationen hat, wird das nie hinterfragt oder so. Wie man es sonst normalerweise eigentlich von so 80er-Jahre Action-Dingern so kennt, so. Da ist es ja wirklich so. Und das, sind wir ehrlich, das war auch bei Indiana Jones schon so, dass die Damen leider so ein Anhängsel waren, ja, und immer mitgeschliffen werden mussten. Das ist auch kacke. Das finde ich, das ist mir damals natürlich nicht aufgefallen, aber das ist schön, dass man heute da so sensibilisiert wird, und das hat mich dann auch gestört. Das passiert bei Uncharted nicht. Aber ich habe eher den Eindruck, dass das macht er mit allen. Also das hat, glaube ich, überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Sully ist wahrscheinlich noch so derjenige, der so einigermaßen mithalten kann, aber selbst da macht sich Nathan halt immer wieder lustig darüber, dass er nicht ganz Schritt halten kann und so. Und das ist halt einfach ein Typ, der überall hinspringt so. Und die Leute machen sich eher über ihn dann lustig, dass er die ganzen Aufgaben bewältigen muss, auch als Spielfigur. Also er muss im dritten Teil zum Beispiel überall hochklettern, während die anderen unten stehen und das alles dann irgendwie kommentieren. Und das ist, glaube ich, kein geschlechterspezifisches Problem.
Nee, Problem ist es überhaupt nicht. Es gibt halt so ein paar Momente, die etwas merkwürdig wirken, aber es gibt sicherlich andere Spiele, die da viel schlimmer sind. Und es ist jetzt auch in Uncharted nicht so, dass man jetzt denkt, boah, das springt mich jetzt an allen Ecken und Enden an. Im Gegenteil.
Sollte sich eher Gedanken darüber machen, warum es keine Frauen bei den Gegnerfiguren gibt. Das ist viel interessanter als die Protagonisten. Also wenn wir schon bei dem Thema sind, weil man dann schießt, nur grundsätzlich nur Männer. Was heißt das? Ist euch das mal aufgefallen? Also es gibt
ja, das ist tatsächlich, ja.
Also das finde ich da schon eklatanter. Weil also gerade im zweiten Teil, wo ja wo es diesen Bürgerkrieg und so gibt, da siehst du keine einzige Frau. Die einzigen Frauen, die es tatsächlich gibt, sind dann die auf deiner eigenen Seite, also die Heldenfiguren. Aber es gibt, und natürlich, es gibt im dritten Teil einen Bösewicht. Und das wiederum ist auch sexistisch, weil diese Frau ist bedeutend älter und kann nur so böse sein, weil sie so alt ist. Das typische alte Menschen sind, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Namen für, aber man kennt es, ne? Die alten Personen sind immer die Bösen, und dann würdest die Frau nicht wahrscheinlich in diesem Universum nicht ernst nehmen, wenn sie jünger wäre. Dann würde Nathan Drake seinen Charme spielen lassen und bla blub, bla blub. Und dadurch, dass sie aber irgendwie so an die 60 grenzt und eine gewisse Form von Autorität ausstrahlt, das ist wiederum schwieriger. Also ich das Feindbild ist einfach, da könnte man drüber reden, warum das so ist. Was würde aber passieren, wenn Nathan Drake 200 Frauen erschießt.
Ich glaube, da würden sich noch viel mehr Leute die Frage stellen. Genau. Sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich seine Reaktion darauf? Und gegen Männer zu schießen, ist halt einfach die normierte Gewalt. So, ich meine, so kennen wir das seit 25 Jahren quasi. Genau. Da fragt kein Mensch. Männer sind die Schießbudenfiguren halt einfach. Da wird nicht mehr gezweifelt. Aber das ist ein guter Punkt. Das ist, finde ich, sehr interessant. Aber die Antwort darauf ist halt eigentlich ja auch halt offensichtlich.
Ist bei Tomb Raider übrigens dasselbe, ne? Beim Reboot schießt er auch nicht gegen Frauen. Das sind auch nur Kerle.
Und Rehe.
Ist auch, also bei den allermeisten Action-Spielen so. Ich glaube tatsächlich, wo ich es am wenigsten auch erwartet habe, ist, dass bei Gears of War sehr viele Frauen, ach nee, wohl bei Locust, da kannst du es ja nicht so wirklich ausmachen, ne? Was, wenn es weiblich ist.
Ja.
Aber gut, das wäre schon interessant, weil ich weiß noch nicht, ich glaube auch nicht, dass ich das, also das, als ich von Uncharted 4 gesehen habe, das ändert sich auch nicht und so. Übrigens, was Frauenfiguren betrifft, es gibt an Golden Abyss eine sehr starke Frauenfigur, da gibt es ja diese eine, die dich begleitet, ich habe ihren Namen jetzt vergessen. Mein Gott,
das habe ich echt nicht mit Namen.
Ja, aber das ist tatsächlich das, also ich glaube, das ist, was die Protagonisten betrifft, nicht so das Problem an der Reihe.
Nee, ja. Wie gesagt, ich glaube, wir haben uns jetzt auch irgendwie in eine Diskussion versteift, die als solche auf Uncharted sicherlich ein bisschen mit Spatzen auf Kanonen schießen, hätte jetzt was gesagt. Oh. Aber ja, das Golden Abyss wäre tatsächlich ein bisschen schade gewesen, weil ich glaube, das wäre noch ganz cool gewesen, wenn sie das beigelegt hätten, weil das hat, glaube ich, niemand gespielt, weil halt das klassische Problem von Vita-Spielen, dass die niemand spielt, weil niemand eine Vita hat. Das ist aber eigentlich ganz gut. Also das hätte ich gerne sicherlich auch nochmal als...
Das läuft ja nicht mal auf der PS Vita TV. Das ist ja wirklich ein super Ärgernis irgendwie. Also,
obwohl es ein Sony-Inhouse-Titel ist. Ne?
Ja, und also das wäre wirklich mal geil gewesen, das auf dem Fernseher zu spielen. Das ist wirklich, also das steht den anderen kaum was nach. Das ist wirklich extrem gut gewesen.
Ja. Gut. Trotzdem eine schöne Projekt. Also hast du denn deine Zeit arg bereut oder hast du das zumindest noch dem Ganzen einen, du bist doch Archäologe oder irgendwie sowas dumm.
Ich bin Archäologe, ja. Nee, ich war mal quasi, ja, ich habe das ja quasi studiert. Ja, das also. Kannst du ja eh vergessen. Also das mit solchen Spielen wurde man ins Studium gelockt und dann wurde gesagt, so, aber dann hieß es, nein, ihr sitzt eigentlich nur in der Bibliothek und überlegt, wo ihr euren Arbeitslosenantrag ausfüllt, so. Aber das ist tatsächlich so, viele Studenten, ich glaube, heute ist es mittlerweile anders, aber als ich noch studiert habe.
Indiana Jones.
Da haben ich habe da auch ein Tutorium geleitet und natürlich die klassische Frage, warum seid ihr eigentlich hier? Da haben Frauen und Männer durchgehend wirklich 99% gesagt Indiana Jones Filme so. Und ich glaube, heute ist das anders. Mich würde jetzt gerade mal interessieren, ob wirklich jetzt vielleicht solche Videospiele an diese Stelle getreten sind und die Leute sagen, ja, Uncharted ist super geil, Tomb Raider ist super geil, deswegen bin ich hier. Das wäre mal ein Randthema vielleicht. Ja, aber deine Frage war anders. Nee, also spielerisch gesehen habe ich es tatsächlich, na, bereut ist falsch, aber ich habe halt für mich herausgefunden, dass die Reihe einfach zumindest momentan überhaupt nicht das ist, womit ich meine Freizeit verbringen will. Aber andererseits war es für mich sehr interessant zu sehen, an welchen Dingen ich mich störe und dann mit euch darüber zu reden. Und deswegen auch ein kleines Dankeschön, dass wir wenigstens am Ende noch mal kurz über diese Themen wie dieses Fatshaming und diese Frauen und sowas reden können. Über diese Frauen. Über Frauen in der Serie. Fand ich schön, weil ich weiß, dass viele Leute darüber nicht reden wollen, weil das einfach ihrer Meinung nach nicht in diesen Kosmos gehört. Und deswegen Chapeau, dass das hier dafür Platz war. Und allein deswegen, finde ich, hat es sich schon gelohnt, sich da durch dieses Wasserski-Ding durchzuquälen.
Das schneide ich eh alles raus.
Ach Mann. Ja.
Also ich bleib dabei, Uncharted sollte jeder gespielt haben, einfach um auch mitreden zu können, weil es trotzdem, glaube ich, eine mit der prägendsten Serien der letzten Konsolengeneration ist.
Jetzt darf Micha noch was sagen.
Ja, habe ich ja eingangs schon gesagt. Ich finde die geil. Ich mag das total. Aber man muss halt wissen, worauf man sich da einlässt. Es ist eine Singleplayer-Achterbahnfahrt für ein ganz bestimmtes Abenteuer-Zielpublikum. Man muss halt schon ein Faible für das aufbringen. Wenn man so Filme von früher mag, wie ja, gibt's diesen Michael Douglas-Film, wo er irgendwelche Diamanten jagt, es gibt Indiana Jones, es gibt diesen ganzen Kram. Es schlägt halt so in die Kerbe. Meinetwegen auch die Mumie so in diese Richtung. Das ist alles, das ist formelhaft.
Quarterman.
Das ist, ja, genau.
Nee, also Quartermain heißt er, glaube ich, oder?
Ja, es ist formelhaft, es ist vorhersehbar, es ist nichts Neues und man lernt auch nichts über sich und kennen. Es ist kein selbst so besonders großartig kein Spiel, was jetzt so deine Perzeption zu Videospielen verändert oder so, sondern es ist eher wirklich diese eine fein eingerührte AAA-Spieleformel. Und naja, also das. Ich bin mir sicher, das hat seinen festen Platz irgendwo in der AAA-Historie der Videospiele aus verschiedenen Gründen. Und mir persönlich hat das sehr gefallen. Aber man muss das halt vorher wissen. Ich kenne auch viele andere Leute. Also du bist jetzt nicht alleine, Dom. Ich kenne also etliche Freunde von mir sagen, Uncharted ist der größte Scheiß. Müssen kommen da null klar. Also die haben nicht mal so reflektiert, wie du das gemacht hast, sondern denen hat es halt einfach nicht gefallen. Es fühlte sich für die nicht richtig an und so. Und ich glaube schon, dass es halt was Spezielles ist und naja. Also insofern, also mir persönlich gefallen die aber unheimlich gut. Also ich habe tatsächlich dann alle drei nochmal durchgespielt. Die Musik ist.
Oh, die Musik war schön. Das war tatsächlich mit mein Highlight.
Ich habe da auch immer Gänsehaut, wenn ich diese, was sind das, Posaunen oder was, die dieses.
Das sind Trompeten tatsächlich. Die gab es auch bei Johnny Cash, hat er ganz oft benutzt. Ich habe vergessen, wie sie heißen, aber das ist so eine Trompeten-Bums.
Trompetenbumsen.
Ja.
Okay. Ja, also, okay, wir drehen uns im Kreis. Die Diskussion ist nicht immer die gleiche, aber ich bin halt tatsächlich auch der Meinung, manchmal muss halt auch sowas sein. Ich bin ja sonst eigentlich kein großer Freund von das ist halt Hirn ausschalten und das ist auch Uncharted nicht. Für mich ist das halt eher Popcorn-Unterhaltung. Finde ich aber auch mal ganz angenehm, weil nur so philosophisches Geschwurbel, Blödsinn, Beginner's Guide, das hält ja auch kein Mensch aus.
Den Seitenhieb, ne? Ich habe mich schon gefragt, wie du es noch schaffen wirst, da hinzukommen.
Welchen Seitenhieb?
Auf Beginner's Guide.
Ach so, ja, da haben wir ja einen ganzen Podcast, der aus Seitenhieben besteht, gemacht.
Ja, na gut.
Das stimmt damit nicht. Was ist denn hier los?
Ich finde das auch gut, aber Daniel ist, der will anderes. Dem ist nach anderer Kost.
Also ich finde das doof. Aber gut, ist ein anderes Thema. Gut, alles klar. Dann Dom, vielen Dank. Und du hast es über eine Stunde ausgehalten, trotz Einschlaftee.
Ich muss jetzt arbeiten. Siste, habe ich doch gesagt, dass wir über eine Stunde drüber reden.
Das war schön.
Ja. Alles klar, dann vielen Dank und bis bald.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.